Wir wollen auf Gottes Wort hören und wir gehen weiter im Epheserbrief und du kannst gerne schon mal Epheser 3 aufschlagen. Und ich habe überlegt, ob ich mit einer kleinen Umfrage starte, aber ich habe dann gedacht, das ist doch ein bisschen trivial oder kommt vielleicht euch so vor. Also könnt ihr fragen, wer glaubt, dass Gottes Gebote gut sind? Oder wer ist davon überzeugt, dass Sünde eine zerstörerische Macht hat? Dass Rassismus böse ist? Dass Neid unsere Seele zerfressen kann? Wir machen das jetzt nicht mit Aufstehen oder irgendwie Rufen. Es gibt ganz viele, ich könnte die Liste ja fortsetzen und wir finden ziemlich schnell, dass wir uns ziemlich einig sind bei vielen dieser Punkte. Und vielleicht sogar bei, je nachdem, wie ich die Liste gestalte, wahrscheinlich sogar bei allen dieser Punkte. Und manchmal hört man das so auch in Gesprächen oder in der Öffentlichkeit, dass Leute sagen, ja, wenn alle sich an die 10 Gebote halten würden, so in der Gesellschaft, in der Welt, dann sähe die Welt doch anders aus. Und das ist ja zweifellos, also richtig, also ich habe auf jeden Fall keinen Zweifel daran, dass das richtig ist. Ich frage mich dann nur, wenn jemand sowas sagt, ja okay, und jetzt? Was machen wir jetzt mit der Info? Weil es ist ja offensichtlich nicht so und es sieht auch nicht so aus, dass sich das bald total ändern wird. Und eben selbst unter denen, die sich da einig sind, man kann die 10 Gebote durchgehen und Umfrage machen in der Bevölkerung, da wird man bei verschiedenen Geboten unterschiedliche Ergebnisse kriegen. Also du sollst nicht töten und nicht morden, da sind wir uns relativ einig. Beim Ehebrechen wird es schon umstritten, bei keine anderen Götter haben. Ja, wieso? Also wenn wir jetzt so allgemein, ne? Jetzt nicht in der Gemeinde, meinte ich. Aber selbst wenn wir uns einig sind, ist natürlich die Frage, ändert das was? Das heißt, weil ich die Information habe und der Information auch zustimme, habe ich noch keine Transformation. Ja? Ich finde, eigentlich wäre es ja gut, wenn ich nicht neidisch wäre, ist damit der Neid noch nicht aus meinem Herzen verschwunden. Ich habe vielleicht schon mal einen anderen Ansatz dagegen, aber so, mein Herz ist noch nicht verändert. Und da hinein betet Paulus. Und das ist Epheser 3, die Verse 14 bis 21. Epheser 3, 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr, wir beten, dass du dieses Wort an uns segnest. Amen. Darum beuge ich meine Knie vor dem Vater. Paulus hat viel gelehrt, er hat viel tatsächlich Offenbarung gegeben. Wir haben letzte Woche den ersten Teil von Kapitel 3 uns angeschaut, wo Paulus von einem Geheimnis spricht, was verborgen war, aber jetzt geoffenbart ist, nämlich, dass die Heiden Miterben sind, in der Luther-Übersetzung, also dass die Gemeinde Jesu, die Familie Gottes, eine Gemeinde ist aus Nichtjuden und Juden, aus Menschen aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen in der Sprache der Johannes-Offenbarung. Und er hat viel darüber gesagt und jetzt geht er ins Gebet. Und eigentlich nimmt er den Faden auf von Vers 1. Wir hatten das letztes Mal gesehen, wenn ihr euch erinnert, dass er da so abbricht. Er fängt so einen halben Satz an. Deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch Heiden, Gedankenstrich, Paulus fällt was ein, und da haben wir letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen. Ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat, welche Offenbarung und so weiter. Und dann nimmt er so eine vermeintliche Umweg, also er geht zumindest auf einen anderen Weg. Es ist dann eigentlich kein Umweg, glaube ich, sondern er kommt genau auf den Punkt. Aber es ist wie so eine Klammer. Und jetzt nimmt er den Faden wieder auf mit exakt den gleichen Worten. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und er geht jetzt ins Gebet. Finden wir manchmal in den Briefen von Paulus. Und ich glaube, das hat hier eine tiefe Bedeutung. Er betet auch nicht einfach, sondern er sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Ich fall vor Gott auf die Knie. Das ist nicht so ein Feldwald- und Wiesengebet. Ja? Also, ach Herr, schenk doch, dass die Ampel rot wird oder nee, grün wird, meine ich. Und also was man so nebenbei betet, sondern er drückt hier aus, wie ernst ihm das ist, wenn er hier zu Boden geht vor Gott in dieser Sache. Und er zeigt eben auch, es ist eben nicht mit, also der Lehrer Paulus wohlgemerkt, zeigt, es ist nicht mit Lehre an sich allein getan. Es ist niemand den Paulus überzeugen, dass Lehre wichtig ist, dass die Bibel wichtig ist, die er gerade schreibt. Die jüdische Bibel, die er auslegt. Aber ihm ist völlig klar, das ist nicht alles, dass ich euch sage, wie das jetzt ist. Sondern es muss mehr passieren. Und deshalb gehe ich ins Gebet, damit Gott handelt. Es ist auch nicht mit Appellen getan, dass ich euch sage, was ihr eigentlich mal tun müsstet. Das wissen wir oft ja auch schon. Ne? Man müsste eigentlich Pünktchen, anders essen, mehr Sport was, und so. Aber er geht jetzt ins Gebet und das Ganze auf der Grundlage von dem, was er gesagt hat, deshalb geht zurück, eigentlich weist das zurück in Kapitel 2, wo er gezeigt hatte, auch seine nichtjüdischen Zuhörer oder Leser sind jetzt nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der heiligen Gotteshausgenossen. Ihr seid in einer Familiengemeinschaft mit der ganzen Gemeinde Gottes. Ihr gehört jetzt zusammen über alle kulturellen Grenzen hinweg. Der Zaun der Feindschaft ist weg. Wir sind eins in unserem Vater und das bestärkt er mit dem, wie er Gott anspricht. Ich beuge meine Knie vor dem Vater. Ich habe jetzt bei der Übersetzung ein bisschen getrickst an der Stelle, hat vielleicht einer gemerkt, dass ich sonst Luther lese, aber den Vers 15 aus der Einheitsübersetzung genommen habe, weil die hier besser oder deutlicher ist. Nach dessen Namen jedes Geschlecht oder jedes Volk, jede Familie, kann man auch jedes Vaterland eigentlich, Patria, das ist so ein Wortspiel mit Pater, Vater, nachdem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird. Also egal wer du bist, egal wo du herkommst, Gott ist der, der dir deinen Namen gegeben hat, der deiner Familie, der deinem Volk seinen Namen gegeben hat. Von ihm kommt alles her. Und in ihm werden wir eins durch Christus. Ja, das ist diese Grundlage der Einheit, das Geheimnis der Einheit, hieß die Predigt letzte Woche. Und weil das so ist, darum beuge ich meine Knie vor dem Vater, sagt Paulus. Und was betet er jetzt? Dass er euch Kraft gebe, das ist gut, oder? Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, in eurem Herz, in eurer Seele, das kann man verschieden wiedergeben, einfach in eurem Innern, dass ihr gestärkt werdet. Nochmal, ohne das geht's nicht. Es gibt eben viele, es gab immer Lehren, Philosophien, die gesagt haben, die Menschen brauchen halt nur die richtigen Informationen. Und wenn sie die richtigen Informationen haben, sagen, ach so ist das, Hat mir das gleich einer gesagt, dass alle Menschen gleichwertig sind und dass ich ein Sünder bin, dass ich Buße tun muss und so weiter. Mache ich das natürlich und alles kein Problem. Ne, dann müssen wir einmal irgendwie heute mit Internet und so kein Problem die gesamte Menschheit informieren. Dann ändern die ihr Verhalten so in der nächsten Sekunde. Dann sind alle Probleme weg. So, funktioniert nicht. Sondern wir brauchen, selbst wenn wir guten Willens sind und das wollen, müssen wir stark werden an unserem inwendigen Menschen. Das ist das Erste, was Paulus hier nennt. Wir brauchen eine innere Kraft, die wir uns nicht selber zusammenraffen, sondern die uns seinen Geist schenkt. Und wenn, übrigens, wenn Paulus betet, ist das immer auch eine Spur, in der wir mitbeten können, in der wir ihm folgen können. Indem wir nicht nur lernen, was dem Mann wichtig ist, sondern wo wir in Gottes Willen mitbeten können, dass er uns stark macht im Geist. Und weiter Vers 17, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Das ist nun eigentlich die Grundlage von dem, was wir Christsein nennen. Das ist jetzt keine außergewöhnliche Segnung, die Paulus jetzt für die Epheser herabbetet, weil er die so besonders mag. Man könnte auch sagen, er betet, dass sie Christen sind und dass sich das auswirkt in ihrem Leben. Denn man kann da verschiedene Formen sicher finden, das auszudrücken, aber wir können sagen, ein Christ ist jemand, in dem Christus Wohnung genommen hat, sagen wir dann. Das ist auch so ein bisschen frommdeutsch. Also in dem Christus wohnt, in seinem Herzen, in seinem Geist. Jesus zieht bei dir ein. Wir beten das ja dann manchmal, wenn wir einen Anfang machen mit Jesus. Hast du vielleicht gesagt, Jesus, komm in mein Herz. Und das klingt vielleicht so niedlich, aber das ist genau diese Realität. Er zieht ein. Wir haben das neulich gehört. Ja, wir sind ein Tempel Gottes. Als Gemeinde, aber auch als Einzelne eine Wohnung des Heiligen Geistes. Und das gebraucht Paulus austauschbar, dass der Heilige Geist in deinem Herzen wohnt, dass Jesus Christus in deinem Herzen wohnt. Das beschreibt die gleiche Wirklichkeit, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Gottes Kind bist. Und Paulus betet, dass das für Realität ist, für seine Leser, für uns, dass sie das auch erfahren. So wie er das im Galaterbrief geschrieben hat, Galater 2,20, ich lebe nun nicht mehr, oder nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Wenn du Christ geworden bist, dann ist das geschehen, dass dein, Paulus sagt es in Römer 6 anders, dass er dein altes Leben mit ans Kreuz genommen hat, wir bilden das in der Taufe ab, ja, ins Grab gelegt, und dass du zu einem neuen Leben auferweckt bist. Und dieses neue Leben ist Christus, der in dir lebt. Ich habe schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass der Kolosserbrief dem Epheserbrief sehr ähnlich ist. Ich gehe davon aus, dass Paulus in Rom diese beiden Briefe ungefähr zur gleichen Zeit oder kurz nacheinander geschrieben hat, mit sehr ähnlichen Motiven. Also das kennst du, ne? Wenn du mehreren Leuten schreibst, wie es dir gerade geht, ja, wie die Hochzeit war, dann werdet ihr nicht völlig unterschiedliche Dinge den Leuten schreiben. Ja, die Hochzeit war schrecklich und dem nächsten schreibst du, die war super. Nee, du wirst inhaltlich das Gleiche schreiben, aber vielleicht bei dem einen noch das dazu schreiben und bei dem anderen das weglassen. So ähnlich ist das hier auch. Das ist ganz interessant, wenn man die Briefe dann vergleicht. Und auch im Kolosserbrief spricht Paulus von einem Geheimnis, das ihm gegeben ist, was er jetzt kundtut. Und er drückt es aber ein bisschen anders aus. Da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Aber das ist in Kolosser 1, 27 oder 26, das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten, nun aber es ist offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Hier haben wir wieder diese Gemeinschaft über alle kulturellen, über alle nationalen Grenzen hinweg, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und zwar in euch, die ihr aus allen Völkern kommt, aus Juden und Nichtjuden und aus allen Nationen. Also das ist das, was Gott dir schenken will. Und das ist die Frage an dich. Ja, habe ich dieses Geschenk empfangen? Kann ich das sagen? Ja, Christus lebt in meinem Herzen. Er wohnt in mir. Der Geist ist in mir. Wir beten dann auch, das sagt uns Paulus auch in Epheser, dass wir auch immer wieder um Erfüllung mit dem Geist bitten, aber er ist in uns, wir sind versiegelt, Kapitel 1, Christus ist in deinem Herzen. Kannst du das für dich sagen? Wenn nein oder wenn du unsicher bist, dann kannst du ihn heute einladen, kannst du ihn jetzt einladen, während ich noch weiter rede. Kannst du auch ausmachen und einen, wenn du zu Hause sitzt oder hier abschalten innerlich, einfach sagen, ich gehe jetzt ins Gebet und sage, Jesus, komm in mein Herz. Dann ist das das Wichtigste, was ich heute dir zu sagen habe, wenn das noch nicht Realität für dich war. Und er will gerne bei dir wohnen. Er will gerne in deinem Herzen wohnen. Ich sage dir nur, er wird da nicht alles so lassen, wie es ist. Sondern er wird anfangen, das ist ja manchmal so, wenn man einen neuen Mitbewohner hat, dann fängt er an, irgendwie umzuräumen. Oder wenn das so ein ganz kleiner Mitbewohner ist, den haben wir übrigens heute das erste Mal im Gottesdienst, hier einen kleinen Wicht. Wie alt ist der jetzt? 3 Monate, Halleluja, Gott segne euch. So, der fängt an, der früh schiebt noch nicht selber die Möbel rum, aber ihr macht das dann für so langsam jetzt, ne? Aber ihr macht das dann für den. Also, und wenn Jesus in dein Herz kommt, dann kommt er nicht nur als Mitbewohner, sondern dann kommt er als dein Herr. Und dann hat er auch einen Anspruch an dein Leben. Und dann wird er Veränderung bringen. Und das ist das Beste, was dir passieren kann. Aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Okay, er kommt, er lebt in deinem Herzen. Und Paulus betet weiter, dass ihr, und das ist was, was jetzt wächst. Ja, wo du sagst, ja, okay, Jesus lebt schon ganz lange in meinem Herzen. Aber hier bete ich mit, dass das weiter tiefer geschieht. Nämlich, dass ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Dieser Bau Gottes, von dem er in Kapitel 2 gesprochen hatte, dieses Haus, diese Wohnung Gottes im Geist, hat ein starkes Fundament. Ein starkes Wurzelwerk. Ja, die Bilder mischen sich hier so ein bisschen. Das ist normal bei Paulus. Macht Jesus auch so. Und das ist die Liebe Christi. Also, er sagt, in der Liebe eingewurzelt und gegründet, aber diese Liebe, von der er spricht, die ein Fundament ist, das ist nicht zuerst die Liebe, die ich selber aufbringe für jemand anders oder für Gott, sondern das ist die Liebe, die er dir schenkt, die er mir schenkt. Das sagt zum Beispiel 1. Johannesbrief 4, Vers 10, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, was ja dann zweifellos auch wichtig ist, sondern dass er uns geliebt hat und hat seinen Sohn für uns dahin gegeben. Das ist die Liebe und das ist das Fundament, was er dir schenkt. Auch für dieses Haus, was letztlich ja der Raum ist, in dem du zur Ehre Gottes lebst. Das ist gegründet darauf, dass er dich geliebt hat. Wenn du sagst, ich will jetzt mal Gott dienen und ich will ihm die Ehre geben mit meinem ganzen Leben und alles für ihn tun und so, und vielleicht findet er mich dann irgendwann auch mal ganz okay, wenn ich das lange gemacht habe, da wirst du scheitern auf dem Weg. Sondern umgekehrt ist es richtig. Er hat dich geliebt. Er hat dich geliebt zu einer Zeit, wo du nicht nach ihm gefragt hast, wo du dich nicht für ihn interessiert hast. Und er hat dir sein Leben geschenkt. Er ist ja in dein Herz gekommen, wenn du ihn gelassen hast. Und das ist das Fundament. Das ist die Wurzel, aus der du leben kannst. Dass er dich geliebt hat und dass er dich weiter liebt. Und nichts, was du... Wie drückt Tim Keller das aus? Pastor aus New York. Betet für ihn, er ist jetzt schwer erkrankt. Es gibt nichts, was du tun kannst, oder in Klammern, oder tun müsstest, damit Gott dich mehr liebt. Und nichts, was du tust, kann ihn dazu bringen, dass er dich weniger liebt. Seine Liebe zu dir ist bombenfest. Sie ist das Fundament. Und Paulus betet für uns und wir beten mit. Für uns, füreinander, für unsere Geschwister, dass wir immer tiefer verwurzelt sind, dass wir immer fester gegründet sind in dieser Liebe. Amen. Also wir beten, um jetzt zu meiner Umfrage vom Anfang zurückzukommen. Wir sind uns da vielleicht relativ schnell einig, dass wir uns einig sind. Aber wir sagen, komm Herr, in mein Herz, verändere mein Herz. Ich will gegründet sein in dir, in deiner Liebe, dass sich mein Herz wirklich verändert. Dass ich diesen Neid loslassen kann, den ich in mir trage, um bei dem Beispiel zu bleiben, weil ich dir immer tiefer vertraue, dass du für mich sorgst. Und dass ich deshalb nicht auf meinen Nachbarn neidisch sein muss, weil du was Gutes für mich hast. Vielleicht was anderes, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, aber weil du gut bist. Das geht tiefer, als der Pastor hat gesagt, ich soll nicht neidisch sein. Das führt nur dazu, dass du es dem Pastor nicht mehr erzählst, wenn du neidisch bist. Ja? Aber Jesus verändert dein Herz. Und ich habe letztes Mal ein bisschen über die gesellschaftliche Situation gesprochen, in der wir gerade sind, die Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus, auch in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da dran sind. Das ist jetzt nur ein kleiner Schlenker. Ihr werdet gleich sehen, wie das hier dazu passt. Und ich bin übrigens persönlich überzeugt, dass es gut ist, wenn wir uns auch zu anderen Stellen, die jetzt hier klar Stellung beziehen, gegen Menschenfeindlichkeit, jedweder Art, auch wenn wir nicht in allen Punkten mit den Leuten übereinstimmen. Ich war auch auf manchen Demos, jetzt, wo es um Flüchtlingsthematik ging, manche Rede, die da gehalten hat, dachte ich, okay, was war das jetzt, wo kam das jetzt her? Aber in der Grundaussage waren wir uns einig. Da bin ich gar nicht so wählerisch, wenn der Kern klar ist. Aber nochmal, Herzen werden tatsächlich da verändert, wo nicht nur Statuen in Städten oder in Hafenbecken gestürzt werden, das kann man unterschiedlich bewerten, sondern wo die Götzen in unserem Herzen gestürzt werden. Und das ist was Christus wirkt, der in unserem Herzen wohnt. Das ist was der Geist Gottes in uns wirkt. Und deshalb machen wir trotzdem auch den Mund auf bei der äußeren Ungerechtigkeit. Aber wir wissen, die wirkliche Veränderung wird durch den Geist Gottes in den Herzen von Menschen geschehen. Bitter finde ich dann übrigens, das nur noch nebenbei, wenn ich dann auf Geschwister treffe, die eigentlich in deren Herzen Christus lebt und die an der Stelle bretthart sind und ihr eigenes Privileg schützen. Aber das ist ein Thema für sich. Also Christus in euren Herzen, dass ihr in der Liebe gegründet und verwurzelt seid. Und, oder so könnt ihr, das ist eine Folge, wenn das denn passiert, wenn das denn so ist, könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Wow, was für eine Verheißung. Erfüllung mit der ganzen Fülle Gottes. Wie? Ja, ihr erkennt, ihr begreift die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe. Wovon? Wird hier gar nicht genau gesagt. Der Satz endet wieder so ein bisschen halb. Aber es bezieht sich wohl auf die Liebe Christi. Es bezieht sich wohl auf die Größe Gottes, auf das ganze Wesen Gottes, dass ihr Gott in seinen ganzen Dimensionen tiefer verstehen könnt. Merkt ihr was? Ich hatte am Anfang gesagt, die Lehre ist nicht alles, sondern wir brauchen, dass das Kraft kommt, dass das der Geist Gottes kommt und so. Und dann könnt ihr begreifen. Jetzt kommt auch wieder ein gedankliches Verstehen. Also das ist wie so ein Kreislauf. Ja, dann verstehe ich auch tiefer, wer Gott ist, wenn er in meinem Herzen ist. Anders kann ich ihn, Jesus sagt, ne, ihr werdet diese Lehre verstehen, ob sie die Wahrheit ist, wenn ihr gehorsam seid. Erst dann verstehe ich tiefer. Und wie können wir das erkennen, wenn Christus in unserem Herzen lebt, wenn wir in der Liebe verwurzelt sind? Und wir können es erkennen mit allen Heiligen. Ich bin überzeugt, dass das jetzt nicht nur Dekoration ist oder einfach die Gesellschaft, die da auch noch ist, sondern dass das instrumental ist. Also ich verstehe das nur wirklich mit allen Heiligen. Ich brauche die. Und die Heiligen sind jetzt nicht die heilige Corona und wie sie alle heißen, sondern die anderen Geschwister. Die Einheit, von der Paulus die ganze Zeit redet, aus allen Völkern. Also auch nicht nur die paar Frommen, die in einem Raum zusammensitzen, sondern die ganze Gemeinde Jesu, die brauchen wir. Das ist enorm wichtig, ihr Lieben. Wenn du Gott erkennen willst, dann Er schenkt diese Erkenntnis nicht dem Gelehrten im Elfenbeinturm. Und wenn ich nie, natürlich gibt es da Begegnungen mit Gott, aber es ist nicht der Mystiker allein in der Wüste. Es ist übrigens auch nicht die eine Gemeinde, die sich da irgendwo eingeigelt hat und mit niemand anders Kontakt hat. Und wir sind dem Herrn so nah. Sondern es sind alle Heilige. Es ist die ganze weltweite Gemeinde Jesu. Die brauchen wir. Wir brauchen uns gegenseitig, damit wir Gott tiefer verstehen. Denn ich habe das letztes Mal euch gesagt, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Und habe ich gesagt, guckt euch mal an, wie unterschiedlich ihr schon hier seid. Wir ein paar Leute hier im Raum. Sag, okay, was ist jetzt das Bild Gottes? Wenn ich nur alleine bin und in den Spiegel gucke, Gott schuf den Menschen in seinem Bild, aha, der ist so wie ich. Dann steht schon meine Frau daneben, dann merke ich, okay, ich muss mein Bild von Gott erweitern. Ja, dann gucke ich euch an, dann erst recht. Und dann entdecke ich die weltweite Gemeinde Jesu, presbyterianische Gemeinden in Korea und Pfingstgemeinden in Ghana und einen orthodoxen Mystiker auf einer griechischen Insel und was weiß ich. Ich merke, wow, da gibt es noch Dimensionen, die ich noch nicht gekannt habe von Gott. Die mir zum Teil vielleicht fremd sind, die mir auch fremd bleiben zum Teil. Wo ich vielleicht auch bei manchem sage, da bin ich theologisch nicht einverstanden, das ist okay. Aber wo ich merke, Gott ist größer. Ja, und wir brauchen da die Gemeinschaft in mehrere Richtungen. Die Gemeinschaft mit all den anderen Christen, die heute auf der Welt leben. Das ist ein Elend, dass Theologie zum Beispiel ganz lange eben nur von, also die Theologie eben dominiert wurde von westlichen Theologen. Und dann haben auch in theologischen Seminaren in Indien oder in Uganda oder sonst wo hat man dann über Paul Tillich gelernt und über Melanchthon und alles kluge Menschen. Aber eigentlich eine europäische Theologie reproduziert. Und da fehlte was. Ja? Und wir brauchen die Stimmen, die jetzt immer mehr kommen, gerade aus der Zweidrittelwelt, die eigene Beiträge bringen, wo wir mehr über Gott lernen. Wir brauchen eben gerade auch die Stimmen, die eben nicht aus der weißen europäischen Kultur kommen. Wir brauchen auch die Stimmen aus der ganzen Geschichte. Wenn wir uns nur mit zeitgenössischen Christen beschäftigen und nur die neuesten christlichen Bücher lesen, die finde ich großartig, ne? Und wir haben hier gute Quellen in Marburg, aber nicht schauen, was haben denn schon frühere Generationen gelernt und gelehrt, dann wird unser Glaube da an der Stelle arm bleiben. Und auch da wird uns manches fremd sein, wenn du ein paar Jahrhunderte zurückgehst. Aber es gibt den guten Rat auch, manche sagen nur, das würde ich so nicht sagen, aber auch tote Autoren zu lesen, die eben schon wo es schon eine Weile her ist, und sagen, da können wir eine Menge lernen. Auch wenn ich da ein bisschen mehr ackern, also Max Lucado liest sich leichter als Augustinus oder so. Ja, kein Zweifel. Aber ich glaube, es ist gut, wenn ich da breit die Gemeinschaft suche. Und mit allen Heiligen erkennen wir tiefer, wer Gott ist. Und auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Ja, ich verstehe dich nicht, aber ich liebe dich trotzdem. Weil ich glaube, jetzt hier die Liebe Christi erkennen, ist auch die Liebe Christi, die sich in den Geschwistern offenbart. Wo wir das miteinander lernen. Und weil das Jesus immer diese Verbindung macht. Also das Fundament der Liebe ist die Liebe, die er uns geschenkt hat am Kreuz und seitdem immer wieder. Aber wir erkennen sie tiefer, erst da, wo wir sie auch leben. Und das machst du eben nicht, wenn du alleine als Säulenheiliger auf so einer Säule sitzt oder in einer Höhle oder so. Dann kannst du über die Liebe Gottes philosophieren. Aber schon wenn du mit drei Leuten zusammen wohnst, merkst du, okay, es gibt da ganz andere Dimensionen von Liebe, die ich kennenlernen muss. Ja? Und in der Gemeinschaft mit allen Heiligen lernen wir tiefer, was das heißt, in der Liebe Gottes zu sein. Wenn wir tiefer erkennen, was die Liebe Gottes ist, die Liebe Christi. Und werden tiefer merken, dass wir die brauchen, um auch um den Nächsten zu lieben, auch um die Schwester, den Bruder zu lieben. Dass ich das nicht immer aus mir, es gibt Leute, die finde ich sowieso nett, da fällt mir das dann leichter, solange die mich nicht ärgern. Aber in der Tiefe brauche ich dann eben die Liebe Christi in mir und Christus, der in mir wohnt, wie wir gerade gehört haben, damit ich wirklich lieben kann und der Maßstab ist, dass ich so liebe, wie er uns geliebt hat. Und spätestens da scheitere ich mit meinen Möglichkeiten. Und deshalb beugt Paulus seine Knie. Ja, ihr merkt, wie das alles zusammengehört. Lass uns einstimmen in dieses Gebet von Paulus für einander, für uns, für andere Christen, wenn wir von denen hören oder was lesen, uns über die ärgern, uns über die wundern. Ich bin sehr schnell im Kopfschütteln und oft erschreckend langsam im Kniebeugen, wenn ich sowas wahrnehme, gerade auch von anderen Geschwistern. Dass ich ziemlich schnell dabei und also es trifft mich gerade. Ich bin ziemlich schnell dabei zu sagen, das geht ja wohl nur gar nicht und habe vielleicht auch noch einen ziemlich geschliffenen Kommentar und ich bin auch überzeugt, dass der richtig ist, sonst würde ich ihn ja nicht schreiben oder sagen. Aber ich bin ziemlich langsam daran und ich will das vor euch bekennen, auf die Knie zu gehen für meine Brüder und Schwestern. Sagen, Herr, schenk ihnen und schenk uns miteinander, dass wir deine Liebe tiefer verstehen. Und ich glaube, dass ich da einen blinden Fleck bei meinem Bruder identifiziert habe. Hilf ihm doch da, aber zeig mir meinen blinden Fleck. Und ich will auch auf diesen Bruder hören, wenn der mir was sagt, auch wenn ich sonst nicht einverstanden bin oder gerade dann. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen. Ist das nicht gut? Gott geht weit über deine Gebetsliste hinaus. War über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist eine eigenartige Formulierung. Dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus. So, das gibt's, habe ich sonst noch nirgends gefunden. Ich will jetzt nur noch so viel dazu sagen, dass das unsere Berufung ist. Also, dass Gott verherrlicht wird in dem Leben von Christus Jesus, das leuchtet uns sofort ein. Aber genau so, so deute ich das jetzt mal, will er sich verherrlichen in der Gemeinde. In der Gemeinde, die aus allen Heiligen besteht, die aus allen Völkern besteht, aus allen Nationen. Und da, wo wir auf diesem Weg sind, wo wir immer tiefer Wurzeln schlagen in seiner Liebe, wo man das spürt, wo man das sieht, wo Leute davon was auch haben. Nicht nur, dass diese Gemeinde, die haben sich total lieb, aber der Rest der Welt kriegt nichts davon ab. Nein, wo diese Liebe weiterfließt, da bekommt Gott die Ehre. In Christus Jesus und in der Gemeinde. Und das ist mein Gebet. Amen. Herr, wir beten, dass du dich erbarmst über uns. Wo wir so in uns selbst nur stecken, wo in uns gefangen sind, in dem, was wir uns eben vorstellen können, was wir schon kennen. Und du willst uns so viel mehr zeigen. Du willst uns so viel tiefer in deine Liebe hineinführen. Du willst uns so viel mehr zeigen davon, wer du bist, die Breite und die Tiefe und die Höhe und die Weite. Und du stellst uns in die Gemeinschaft mit Geschwistern, die so ganz anders sind als wir. Und wir hier sind schon ganz anders als ja, jeweils die anderen hier im Raum. Ich danke dir für dieses Geheimnis. Ich danke dir, dass du es geoffenbart hast. Ich danke dir für das Geschenk, das da drin steckt. Und ich bete, dass du uns da immer tiefer reinführst und dass wir wirklich etwas sind zum Lob deiner Herrlichkeit. Amen.